SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Wer die Romane von Daniel Speck liest, hat oft das Gefühl, es sieht einen Film. Kein Wunder, denn Daniel Speck ist gelernter Drehbuchautor. Mit Filmen wie Maria, ihm schmeckt's nicht oder Meine verrückte türkische Hochzeit hat er große Erfolge gefeiert und auch zahlreiche Preise gewonnen. Seit einigen Jahren schreibt er auch sehr erfolgreich Romane. Gleich sein erster Roman, Bella Germania, stand über 80 Wochen auf der Bestsellerliste und wurde verfilmt als Dreiteiler. Auch Piccola, Sicilia und Tougher Road waren Bestseller. In seinen Geschichten geht es immer um Familien, das Wechselspiel zwischen den Generationen und um besondere Reisen. Auch in seinem neuen Roman Yogatown geht es wieder um solch eine Reise, was ihn daran immer wieder interessiert. Darüber unterhalten wir uns heute mit ihm bei SR3 aus dem Leben. Hallo Herr Speck, schön, dass Sie mal wieder im Saarland sind und ja Zeit für uns haben.
Hallo Herr Jäger.
Ja, und Sie haben einen tollen neuen Roman im Gepäck, Yogatown, wieder eine Familiengeschichte und eine abenteuerliche Reise, diesmal in die Hippie-Zeit, ein Roadtrip auf dem Hippie-Trail nach Indien. Wie kam es zu der Idee und was hat Sie gerade an dieser Zeit so interessiert?
Das Buch hat mich gefunden, zufällig. Ich war, als ich an Bella Germania geschrieben habe, da war ich noch Drehbuchautor, da war ich einmal in Indien. Da wollte ich einfach mal Indien sehen. Ich habe mich immer für Indien interessiert als Land. Und das war ausnahmsweise mal keine Recherchereise. Und ich wollte einfach nur mal abschalten und meditieren und Yoga machen und was ganz anderes kennenlernen. Auf dieser Reise hat mich dann ein Thema erwischt, wie es manchmal so ist. Also manchmal kann man sich das ja nicht aussuchen, sondern es sucht einen aus. Ich saß da mit meinem Yogalehrer am Ganges und er sagte, ich zeig dir mal was auf dem anderen Ufer, wir gehen da mal rüber. Und dann gingen wir über die Brücke über den Ganges und da ist ein Urwald, eine Tiger Reserve und dann geht man durch diesen Urwald durch und dann kommt irgendwann ein Tor und ein Zaun und dann geht man da durch und auf einmal sieht man Ruinen. Und man denkt zuerst, es ist eine Tempelanlage, man denkt, es ist so Angkor Wat und hier wurden vor 4000 Jahren irgendwelche Affengötter verehrt. Und dann sieht man, nee, das ist eigentlich eine relativ moderne Architektur, so 60er Jahre, Bungalows, aber alles verfallen, der Dschungel holt sich so langsam alles wieder zurück und dann sagt er mir, ja, und hier haben die Beatles meditieren gelernt.
Ach Quatsch.
Und ich weiß, was, die Beatles? Ich wusste, dass sie in Indien waren, aber dass sie jetzt genau an dem Ort waren und dass sie genauso wie ich gerade Meditation gelernt haben, das habe ich dann nachrecherchiert und habe dann fantastische Geschichten entdeckt, wie sie auf Songs gekommen sind, was ihre Beziehung zu Indien war, wie diese Reise abgelaufen ist. Und dann dachte ich mir, irre, da hat noch nie jemand einen Film drüber gemacht oder ein Buch drüber geschrieben. Na gut, dann muss ich es eben machen. Aber ich musste noch drei andere Romane schreiben, während es so im Hintergrund immer weitergelaufen ist, bis ich dann auch meine Geschichte hatte, weil Yogatown ist kein Beatles-Roman, sondern Yogatown ist die Geschichte von zwei Brüdern und zwei Frauen, die nach Indien fahren aus Deutschland. Also eigentlich die Geschichte von vier Freunden auf einer Reise, auf einem Trip zu sich selbst. Und zufällig begegnen sie auch den Beatles dort.
Und dieser Ort, ja, wo sie damals waren, ist Rishikesh, der Geburtsort des Yogas und eben ja ein Pilgerort für alle Beatles-Fans, die sich damals, wie Sie sagen, in den 60ern, 68 auch, wenn das richtig ist, ja auf den Weg dorthin gemacht haben, um Erleuchtung zu finden und ja neben dem Meditieren auch einfach viel Musik geschrieben haben.
Ja, Sie haben es interessanterweise nicht Erleuchtung genannt, sondern Peace of Mind. Das Ziel war Peace of Mind, also man kann es als Seelenfrieden übersetzen. Klar, wer Erleuchtung hatte, war super, das waren dann die Streber.
Ja. Oder den Kopf freizukriegen vielleicht auch einfach.
Ja, also die Beatles wollten Urlaub machen, das war die Idee. Und dann haben sie zufällig im Urlaub 42 Songs komponiert, fantastische Songs. Aber Peace of Mind war auch was, was mich fasziniert hat, so als Idee. Also wie bekommt man Peace of Mind? Wie bekommt man heute Peace of Mind?
Vor allen Dingen heute.
Heute ist es ja noch viel schwerer, Peace of Mind zu bekommen, wenn man morgens schon auf sein Telefon starrt und die sozialen Medien konsumiert. Damals, glaube ich, war es ein bisschen leichter, als es noch eine analoge Zeit war. Aber auch damals gab es Parallelen zu heute. Es war damals eine Zeit mit vielen Kriegen, mit sozialen Spannungen. Der Vietnamkrieg war da einfach das Riesenthema. Es gab viel Gewalt auf den Straßen. Also es war keine nette Zeit, diese Hippie-Zeit, sondern die Hippies waren ja eine Counterculture, die waren eine Gegenbewegung zu den schwierigen Dingen dieser Zeit. Und die Idee war, Frieden zu schaffen auf der Welt über inneren Frieden. Also frei nach Gandhi, der sagte, es gibt keinen Weg zum Frieden, sondern Frieden ist der Weg. Das heißt, ich brauche erst meinen inneren Frieden, mein Peace of Mind. Und dann kann ich ihn auch erst in die Welt bringen.
Für Ihre Geschichten brauchen Sie immer eine Frage, die sich nicht so leicht lösen lässt. Welche Frage war es dieses Mal? Ist es genau diese Frage nach dem inneren Frieden gewesen?
Ja, es geht noch weiter als innerer Frieden. Es geht noch weiter. Es ist ein Spannungsverhältnis, was mich interessiert hat. Wir nennen sie jetzt mal Hippies, aber in meinem Buch sind es ja konkrete Figuren. Es sind junge Leute, die einen Sinn im Leben suchen, die Ideale haben. Und die Ideale haben zu tun mit, wie kann ich eine gerechtere Welt schaffen? Wie kann ich Frieden schaffen in der Welt? Wie kann ich Liebe leben? Wie kann ich Liebe mit Freiheit verbinden? Und diese Ideale werden auf eine Probe gestellt durch das Leben. Also wenn da zwei Brüder mit zwei Frauen unterwegs sind in einem VW-Bus.
Zu der Zeit
der freien Liebe. Konstellationen ausprobiert ja. Und das läuft nicht immer so friedlich ab. Also mich hat das interessiert, die menschliche Natur im Widerspruch zu den Hippie-Idealen oder zu diesen Idealen, das sind im Grunde christliche Ideale, Nächstenliebe, das ist ja nicht viel anders. Dieser Ashram, wo die Beatles waren und wo auch meine Figuren dann hingehen, also ja dieses Kloster im Wald, liegt ja mitten im Dschungel. Das heißt, da treffen hohe Ideale wie stillsitzen, friedlich sein, peace of mind, I love you all, treffen auf das Gesetz des Dschungels. Da laufen Tiger rum und Affen und Skorpione und Schlangen. Und natürlich sind auch in so einer Gruppe, so einer spirituellen Gemeinschaft, eine Menge Spannungen. Ja. Da geht es um Hierarchie und Macht. Wer darf näher am Guru sitzen? Wer muss weiter weg sitzen? Wer kriegt seine Liebe? Wer kriegt sie nicht? Wer ist schneller erleuchtet? Also dieser Wettbewerb und all diese Ego-Dinger, die man eigentlich auflösen möchte dort, die kommen hoch. Und das hat mich interessiert. Wie können diese Menschen ihr Ego mit ihren Idealen verbinden?
Das ist der eine Teil Ihres Buches. Der andere Teil spielt ja in der heutigen Zeit, im Jetzt. Die Hippies, die damals mit dem VW-Bulli nach Indien gefahren sind, sind alt geworden, Alt-Hippies. Und auf einmal verschwindet Corinna,
ja,
die Mutter von Lucy, einer Yoga-Lehrerin aus Berlin. Und gemeinsam mit ihrem Vater, dem Lou, macht sie sich eben auf die Suche nach ihrer Mutter, landen irgendwann dann eben genau an diesem Ort in Indien. Und wie so oft bei Ihnen geht es um ein Familiengeheimnis, das da aufgedeckt wird oder an dem ja gekratzt wird.
Was mich eben interessiert, und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was bei Jaffa Road und Piccola Sicilia und Bella Germania eine Rolle gespielt hat, ist, inwieweit sind die Sünden der Eltern der Rucksack der Kinder? Also Lucy trägt die Geschichte der Eltern mit, ohne sie wirklich zu kennen. Sie dachte, sie kannte die Geschichte. Sie dachte, ja, ich weiß, meine Eltern haben sich da auf dem Hippie-Trail getroffen und sie haben sich verliebt und da waren die Beatles dabei und deswegen haben sie mich Lucy genannt, nach Lucy in the Sky. Also sie kennt die schönen Dinge, aber sie kennt eben nicht die Schattenseite. Also das, was ich vorher meinte, das, die dunkle Seite, die Dschungelseite, was ist da passiert? Es gibt ein dunkles Geheimnis, es geht um einen Tod. Und was mich interessiert ist, inwiefern hat es eine Auswirkung auf Lucy? Lucy ist in der Mitte ihres Lebens und sie denkt, alles ist fein und fluffig und sie kommt in eine Lebenskrise und sie versteht nicht wirklich, warum. Und dann verschwindet ihre Mutter und sie geht mit ihrem Vater auf die Reise und sie merkt, da stimmt irgendwas nicht. Und dann fragt sie ihren Vater aus, was ist da eigentlich zwischen euch passiert? Und was ist mit deinem Bruder, der nie aus Indien zurückgekommen ist? Und was ist mit deiner ersten Freundin, die auch nie zurückgekommen ist?
Mit auf der Reise war Marie.
Genau, Marie. Und Stück für Stück rückt ihr Vater mehr raus und mehr raus und mehr raus. Das sind dann die beiden Ebenen des Romans, die Rahmenhandlung und die Erzählhandlung. Und irgendwann begreift Lucy, dass ihre eigene Lebenskrise ihre Wurzeln in der Geschichte ihrer Eltern hat. Und das interessiert mich. Also dieses Transgenerationale, wie übertragen sich Dinge, die eine Generation nicht lösen konnte, auf die nächste.
Herr Speck, auch in Ihrem neuen Buch Yoga Town, wir haben schon drüber gesprochen, geht es wieder um eine Familiengeschichte und das Erbe einer Generation, in dem Fall der 68er, das Erbe, das Sie an Ihre Kinder weitergegeben haben. Warum erzählen Sie so gerne ja diese Geschichten über Generationen hinweg?
Weil das einen Erzählraum öffnet, der größer ist als nur eine Figur in einer Zeit. Also dieser Raum zwischen den Generationen, der gefüllt ist von Geheimnissen, von Tabus, aber auch von Geschichten, der ist erzählerisch unglaublich interessant. Es entsteht von selbst, also ich denke da nicht groß drüber nach, aber es ist, wenn ich jetzt zurückgucke auf die letzten vier Romane, da gibt es immer eine Gegenwartshandlung, in der jemand etwas erzählt von damals. Und eine Figur in der Gegenwartshandlung, die etwas erfährt über die Mutter, den Vater, die Großeltern. Also in Jaffa Road treffen sich drei Menschen und erzählen über ihre Mütter. In Yogatown fährt eine Yogalehrerin mit ihrem Vater nach Indien und er erzählt ihr, wie er die Mutter kennengelernt hat, wie sie auf die Welt gekommen ist. Und was mich interessiert ist, dass die Dinge, die wir heute empfinden und erleben, nicht nur aus dem Heute kommen, sondern dass die einen Grund haben, dass die Wurzeln haben. Also wir sind alle verwurzelt in unserer Familiengeschichte und da gibt es ähnliche Themen, die sich dann so durchziehen über Generationen. Manchmal findet man einen Großvater und eine Großmutter und dann merkt man, huch, der hat ja auch irgendwo ein ähnliches Thema in seinem Leben gehabt. Und sowas finde ich spannend.
Und wie sehr bestimmen eben dann solche Themen oder Rucksäcke, die Eltern, Großeltern ja in der Familie mitgeben, dann vielleicht auch das eigene Leben?
Also manchmal ja, manchmal gar nicht. Es ist, also man hat ja auch nicht zu allen Mitgliedern seiner Familie so eine enge Beziehung. Also es gibt ja auch sowas wie eine spirituelle Familie oder eine Familie, die man sich aussucht, der Freundeskreis, die professionelle Familie. Und da findet man vielleicht mehr Ähnlichkeiten. Also ich will nicht sagen, das ist immer so, aber es gibt natürlich Dinge, die vielleicht ungelöst oder unausgesprochen waren und die sich dann als so ein Tabu am Esstisch irgendwie ausbreiten. Es gibt immer in jeder Familie Dinge, über die man besser nicht spricht, weil sonst gibt es ein Problem. Sonst würde sich vielleicht irgendwer auf den Schlips getreten fühlen und so. Also damit der Haufen zusammenhält, muss man bestimmte Dinge ausklammern. Und es ist okay. Also Gesellschaften funktionieren so. Die ganze Welt funktioniert so. Ich kann nicht immer alles auf den Tisch tun, was Sache ist. Ich muss ein paar Dinge ausklammern, damit man noch zivilisiert miteinander umgehen kann.
Hat sich Ihr Blick ja auch auf diese Beziehungen zwischen den Generationen dadurch auch verändert in den letzten Jahren, dass Sie sich so intensiv auch immer für Ihre Romane damit beschäftigt haben?
Das Interessante ist, dass Romane eine eigene Wirklichkeit haben. Also der Erzählraum ist einer, in der, das ist vielleicht wie bei Träumen oder sowas, wo bestimmte Gesetzmäßigkeiten gelten, die im Leben vielleicht eher unbewusst ablaufen. Also man kann nicht alles eins zu eins übertragen. Und es ist auch nicht alles im Leben so klar geordnet mit Ursache und Wirkung. Also im Roman gibt es dann das eine Tabu der Familie. Und das ist eine Szene. In Wirklichkeit ist alles multikausal. Da beeinflusst das eine das andere. Das ist nicht so klar geordnet. Aber deswegen haben wir ja Geschichten.
Ist es im Roman dann vielleicht auch einfacher, mit solchen Problemen klarzukommen oder diese Prägung vielleicht auch wieder loszuwerden, was im normalen Leben nicht so leicht ist vielleicht?
Ich würde sagen, es ist sichtbarer.
Sichtbarer.
Und es wird eine Lösung angeboten. Also wir brauchen ja Geschichten, das ist wie mit Märchen. Wir brauchen Geschichten, um das Chaos des Lebens zu interpretieren. Das ist ja unüberschaubar, was wir hier erleben. Und irgendwo brauchen wir einen Kompass, um das zu ordnen, um ein System reinzubringen, um zu wissen, was müssen wir denn tun, damit es ein bisschen besser wird. Und Geschichten geben uns diesen Kompass. Geschichten, und das sind schon die alten Mythen, das geht schon mit Hänsel und Gretel los, die haben einen ganz klaren roten Faden. Und wenn dann ein Problem gelöst ist, also Hexe ist im Ofen, dann geht es den Hauptfiguren wieder gut.
Ist es für Sie auch das, was eine gute Geschichte ausmacht?
Auf jeden Fall. Also eine gute Geschichte bietet den Leserinnen und Lesern einen Weg an, wie man vielleicht auch mit seinem eigenen Leben einen Schritt weiterkommen kann. Und deswegen versuche ich in all meinen Romanen dann doch am Ende einen Schritt zu erzählen, in dem die Hauptfigur über sich hinauswächst, reift, sich versöhnt, ein Stück gelassener wird, sodass man das auch mitnehmen kann, dass man es vielleicht aufs eigene Leben in der einen oder anderen Facette übertragen kann.
In Ihrem Roman spielen nicht nur die Beatles eine große Rolle. In Ihrem Buch spielt auch die Generation der 68er eine große Rolle. Für viele ist die Zeit ja ein Mythos. Sie setzen sich ja mit dieser Generation und dieser Zeit zum einen sehr liebevoll auseinander, aber auch sehr kritisch. Wie schwierig war das, diesen Spagat hinzubekommen?
Ich versuche mich immer in all meine Figuren einzufühlen, als würde ich deren Leben leben. Und ich habe mir vorgestellt, wie ist das, als Anfang 20-Jähriger, Ende der 60er Jahre in Deutschland aufzuwachsen, ganz anderes Land als heute, noch viel muffiger, dann auf einmal diese Musik zu hören, die kam ja wirklich wie ein Einschlag aus dem Kosmos und auf einmal waren da die Farben und eine Explosion von Kreativität in diesen Jahren. Die späten 60er, das war eine Explosion in Kunst, in Design, in Musik, in allem, die wir seitdem nie mehr so erlebt haben. Und ich habe mich gefragt, was macht das mit einem? Was entstehen da für Träume? Und es ist ein großer Optimismus, mit dem die Protagonisten auf die Reise gehen und die diese Generation hatte. Also die glaubten wirklich, sie können die Welt zu einem besseren Ort machen.
Die Welt verändern.
Die Welt verändern und zum Besseren verändern. Und das hat mich interessiert. Und mich hat natürlich auch interessiert, woran sind diese Träume gescheitert? Also damals ging man von einer besseren Zukunft aus. Leben wir jetzt in einer besseren Zukunft? Ich weiß es nicht. Wenn wir heute in die Zukunft gucken, dann herrscht Apokalypse-Stimmung. Und das hat mich interessiert. Woran sind die Träume, nicht die Menschen, aber die Träume dieser Menschen gescheitert?
Und was ist die Antwort, die Sie gefunden haben, Herr Speck?
Ich habe nicht eine Antwort, aber ich sehe, dass einerseits in dieser spirituellen Bewegung, die da begann, auch sehr viele unheilige, unspirituelle Dinge geschahen. Die haben mit Machtmissbrauch zu tun. Es gab einen Sexskandal im Ashram des Maharishi. Das hat mit dem Ego der Schüler zu tun. Also immer dann, wenn eine Suche nach Wahrheit institutionalisiert wird, also wenn aus Spiritualität Religion wird. Und der Maharishi hat sich damals gegen Religion ausgesprochen, aber dennoch war dann seine Bewegung eben auch eine Gemeinschaft mit bestimmten hierarchischen Regeln und so weiter. Und immer wenn das reinkommt, kommt das Menschliche rein. Und das hat mich interessiert. Das andere ist natürlich die Sehnsucht nach Frieden. Die 68er waren wirklich überzeugt, dass die Welt in Zukunft friedlicher sein wird, gerechter. Sie ist nicht friedlicher geworden, sie ist nicht gerechter geworden.
Sieht man ja aktuell auch.
Richtig, genau. Und deswegen haben die Ideale auch eine große Aktualität. Nur wir gucken heute mit einem größeren vielleicht Sarkasmus oder einem größeren Zynismus auf die Ideale zurück. Und was ich eigentlich schön fand, war wieder anzuschließen an dieser Unschuld, die man auch in den Beatles-Songs hört.
Also den Wunsch, die Welt ein Stück weit besser zu machen.
Wieder ein Stück weit. Und den Glauben, dass es wirklich geht. Also ohne den Zynismus von heute, ohne auch den Pessimismus von heute. Es gibt natürlich auch viele Vorwürfe an die Hippie-Generation von den Kindern zum Beispiel. Ich habe mit einigen Kindern von Hippies gesprochen. Also meine Eltern waren selber keine Hippies.
Sie sind 1969 geboren.
Genau, aber eigentlich ganz bürgerlich. Aber ich habe mit Leuten gesprochen, die waren echte Hippie-Kinder. Also so richtig in der Kommune aufgewachsen und so. Und da kam eigentlich immer der Vorwurf, ihr habt euch nur um euch selber gekümmert. Ihr wart auf der Selbstsuche und ihr wart eigentlich die erste hedonistische und damit auch die erste narzisstische Generation. Und ihr habt zwar große Ideale gehabt, ihr wollt die Welt verändern, aber eigentlich wolltet ihr doch...
Ging es doch um sie selbst hauptsächlich.
Klar, ihr habt von sexueller Befreiung gesprochen, aber dann waren die Frauen doch in der Küche und haben Spaghetti gekocht. Und ihr habt von freier Liebe gesprochen, dann wart ihr doch eifersüchtig. Also dieser Vorwurf, aber es ist vor allem der Vernachlässigungsvorwurf, dass die Kinder zu wenig von dieser Liebe bekommen, die eigentlich der Kern der Hippie-Bewegung ist, der Kern der Blumenkinder. Aber das bringt uns wieder zurück zu dieser Frage des transgenerationalen Traumas.
Dem Rucksack, ja.
Dem Rucksack. Also wenn es da eine Generation gibt, die erstmal den ganzen Muff der Kriegsgeneration abschütteln muss, die muss sich abarbeiten an ihren Eltern und die kriegen jetzt zufällig noch Kinder, die haben vielleicht noch nicht den Raum, den Kindern das zu geben, was die Kinder brauchen. Und so ist das Leben. Also es ist doch in jeder Familie so. Kein Kind kriegt alles, was es braucht und dann wirft man das den Eltern vor und dann kriegt man selber Kinder und dann merkt man, dass es einfach nicht geht. Man kann nicht alles perfekt machen und das ist okay so.
Ich habe es gesagt, Sie sind 1969 in München geboren. Was haben Sie in Ihrer Kindheit mitgekriegt von den Nachwirkungen dieser Zeit?
Die Beatles-Alben. Also ich bin wirklich mit den Beatles aufgewachsen. Ich bin ein ganz großer Beatles-Fan, weil ich die als Kind schon gehört habe. Die lagen rum und die habe ich rauf und runter gehört. Und als ich Jugendlicher war, so in den 80ern, da habe ich eigentlich immer noch die Musik der 60er und 70er gehört. Ich war also immer so ein bisschen, hinterher. Ich muss aber bis heute sagen, die war einfach wahnsinnig gut, die Musik.
Und wie haben Sie die entdeckt? Erinnern Sie sich noch, wie so die erste Begegnung oder Berührung war, wo Sie dachten, ups, was ist das für eine Musik?
Also, ich weiß noch, dass ich so Poster gesehen habe in dem Zimmer meines Onkels, der da noch zu Hause wohnte und der war ein junger, langhaariger Jazz-Trompeter und der hatte so Musiker an den Wänden, Musikerfotos und dann war auch so ein Bild von Vietnam, dieses berühmte Kriegbild des sterbenden Soldaten mit darüber why, also warum muss der Mensch erschossen werden. Also diese Verbindung von Musik und von revolutionären, pazifistischen Gedanken und so, das hat mich sehr geprägt. Vielleicht habe ich dann deswegen auch später den Wehrdienst verweigert und Bezugnahme auf Gandhi, der war einer meiner großen Ideale. Der ist genau 100 Jahre vor mir geboren, also ich bin auf den Tag genau 100 Jahre nach Gandhi geboren. Und so habe ich meine Verweigerung begonnen. Und so begann irgendwie diese Beziehung zu Indien, weil ich es immer irgendwie spannend fand.
Wenn es richtig ist, haben Sie Ihre Mitschüler auch immer Gandhi genannt auf dem Schulhof.
Genau, Little Gandhi.
Warum?
Weil alle sagten, du schaust aus wie der junge Ben Kingsley. Frag mal deine Mutter, ob sie was mit Ben Kingsley hat.
Aber was löst die Musik bis heute bei Ihnen von den Beatles aus?
Glücksgefühle. Ich höre die Beatles, also jetzt auch, ich bin auf Lesereise mit Yogatown und das ist Musik, die macht mich glücklich.
Das heißt, beim Schreiben für Ihren Roman Yogatown liefen auch die ganze Zeit die Beatles?
Rauf und runter. Also ich glaube, ich habe beim Schreiben von Yogatown alle Beatles-Songs gehört, die ich bis jetzt noch nicht kannte. Ich habe mich wirklich mit den Songs, mit den Geschichten dahinter auseinandergesetzt. Und mir ist es beim Schreiben wichtig, mich in so eine Stimmung reinzusetzen. Und deswegen kam auch die Idee, eine Playlist zu machen zu dem Roman, die dann Leserinnen und Leser auf den Streamingdiensten anhören können, damit man so eine Art Soundtrack hat.
Also ich höre raus, Sie können nicht nur der Musik, sondern auch der Zeit ein bisschen was abgewinnen.
Sehr viel, sehr viel. Das war einfach wahnsinnig gute Musik, es war wahnsinnig gutes Design, es war eine Aufbruchszeit und das fehlt uns heute ein bisschen, dieser Aufbruchsgeist, die Kreativität, die da war. Also heute ist es doch so, wir konzentrieren uns so auf alles, was nicht geht und die Probleme und das ist schlechter und das ist schlechter. Und mir fehlt manchmal dieses Lösungsorientierte. Und das hatten die damals.
Den Wunsch, die Welt ein Stück besser zu machen, oder was meinen Sie?
Dieser optimistischere Blick, der Blick auf das Gute, was man verstärken kann und nicht auf das Schlechte, was eh zu viel ist und dann können wir doch eigentlich einpacken und die Erde geht unter und okay, so. Lasst uns sozusagen noch ein letztes Mal, ich weiß nicht, zusammenkommen und morgen ist Weltuntergang. Das ist ja die Stimmung heute.
Und bei all Ihrer Begeisterung für die Zeit und auch die Musik der Zeit, hätten Sie gerne in der Zeit gelebt oder würden Sie zumindest gerne mal eine Zeitreise an der
Wahnsinnig gerne.
Eine Zeitreise also,
wenn
machen?
Wenn es in meiner Lebenszeit irgendwann noch Zeitreisen gibt, die möglich sind, dann würde ich am liebsten, also ich würde in diesen Computer eingeben, Februar 1968, Rishikesh mit den Beatles in Indien. Das wäre mein absoluter Traum. Ich wollte da dabei sein und weil ich mir das immer vorgestellt habe, wie war das, habe ich diesen Roman geschrieben, damit auch die Leserinnen und Leser so dieses Gefühl haben, ich bin jetzt das Mäuschen und schaue durchs Schlüsselloch und schaue, wie das abgelaufen ist damals.
Und warum wären Sie gerade gerne an diesem Ort dabei gewesen?
Der ist zauberhaft. Also Rishikesh ist zauberhaft, das ist es bis heute noch, ich war ja da. Es ist ein magischer Ort. Da herrscht wirklich eine ganz besondere Stimmung. Also ich habe dort tiefer meditieren können, als ich es in München in meinem Wohnzimmer machen kann. Gut, ist kein Wunder. Es ist ja auch eine schöne Natur, aber es ist der wunderbare Ganges, der kommt aus den Bergen. Die Natur ist so lebendig und so reich. Man kann es schwer beschreiben, man muss eigentlich hinfahren.
Also der Ort hat was, trotz der vielen Beatle-Fans, die dorthin pilgern jedes Jahr und der ganzen Yoga-Fans, was von seinem Zauber behalten.
Jetzt sprechen Sie es an, das ist das Problem, genau. Das Problem ist, dass all diese zauberhaften Orte mit den Jahren bekannt werden und dann wird's touristisch. Also es gibt heute jedes Jahr das internationale Yoga-Festival von Rishikesh. Und da kommen aus der ganzen Welt Yogis und Yoginis mit ihren Yogamatten eingeflogen und die fallen in dieses kleine Pilgerstädtchen ein. Und es ist so eine Art spirituelles Oktoberfest. Du hast also hier den Handleser und da die Astrologin. Und dann gibt es hier den einen Guru und da ist der andere. Und hier ist Instant Enlightenment und da dauert es ein bisschen länger bis zur Erleuchtung. Und das ist auch ein bisschen crazy. Das sind sicher tolle Sachen, die da passieren, aber wie bei allem, die Verrückten sind eben auch dabei. Und das hat eine zwiespältige Qualität. Also mein Yoga-Lehrer sagte dann immer, this is not yoga, this is not my yoga.
Es ist Geschäft wahrscheinlich.
Da ist eben viel Geschäft dabei, genau. Und da sind wir wieder bei den Idealen. Also Geschäft machen mit etwas, was eigentlich jenseits vom Materiellen sein soll. Wie kann ich aus was Spirituellem materiellen Gewinn ziehen? Und das hat mein Yoga-Lehrer sehr aufgeregt. Er sagte vor allem, er hat ein Problem damit, dass Yoga von vielen Menschen im Westen wie so eine Art Gymnastik angesehen wird. Also ich mache mich jetzt mal so ein bisschen locker und stretche mich beim Yoga. Eigentlich, sagte er, geht es beim Yoga um was ganz anderes. Es ist ein innerer Weg. Es geht auch um mein Verhältnis zur Welt auf einer Werteebene. Also es ist viel, viel mehr als rein körperlich. Und ihn hat es geärgert, dass da viele kommen, auch zu ihm, die einfach nur sagen, mich zwickt es in der Wade und das möchte ich loswerden.
Lassen Sie uns so ein bisschen über Indien sprechen, Herr Speck. Das Land, Sie haben es uns schon verraten, hat Sie schon immer fasziniert. Ich war bisher nur einmal in Indien. Sie haben mir erzählt, Sie waren schon öfter da. Ich habe Indien so erlebt wie so ein Rausch für die Sinne. Was macht Indien für Sie so besonders?
Die Gegensätze. Indien ist, es ist ein Rausch, es ist manchmal auch eine Attacke auf alle Sinne. Indien ist wahnsinnig bunt, wahnsinnig reich, wahnsinnig arm. Also man hat in Indien ein Aufeinanderprallen von allem, was das Leben ausmacht. Man hat sehr reiche Menschen neben sehr arme Menschen. Man hat sehr viel Schönheit neben sehr viel Hässlichkeit. Man hat eine tiefe Spiritualität und eine uralte spirituelle Kultur neben einer großen Geschäftstüchtigkeit. Also alle Extreme, die man sich vorstellen kann, alle Gegensatzpaare, findet man in Indien. Also man sagt ja Mother India, alles kommt aus Indien. Man sagt ja sogar, Jesus sei in Indien gewesen und deswegen war er so lange weg und kam dann erst zurück, als er 30 Jahre war, um dann seine Teachings zu verbreiten. Wer weiß, ob es stimmt. Aber sicher ist eins, wer nach Indien fährt, kommt als ein anderer Mensch zurück, als er losgefahren ist.
Wie haben Sie die Reisen oder Ihre Reisen nach Indien verändert?
Ich habe tatsächlich dort Peace of Mind gefunden, aber ich bin auch immer nach Indien gefahren, um ein Retreat zu machen, um zu mir zu kommen, um zu meditieren. Ich bin also nicht mit dem VW-Bus nach Indien gefahren, mit dem Rucksack und habe mich mitten in Mumbai auf den Markt gesetzt oder sowas. Das war nicht der Ziel von meinen Indien-Trips. Also zuerst bin ich zum Meditieren hin und dann zur Recherche von Yogatown. Aber ich habe in Indien ganz spannende Menschen kennengelernt. Mich hat Indien innerlich erwischt. Also in meinem Buch sagt jemand, nach Indien fährst du nicht wegen Indien. Da fährst du hin, um dich selbst zu finden. Und da ist was dran. Also die indische Spiritualität, mit der ich mich sehr stark auseinandergesetzt habe, der Hinduismus, der hat mich auch wieder sehr stark zu mir selbst gebracht, obwohl ich christlich-katholisch aufgewachsen bin.
Also Religion spielt oder Spiritualität spielt einfach eine viel größere Rolle im Alltag der Menschen.
Ja, das war bei uns ja früher auch so. Aber dort ist es immer noch so, in jeder Familie sieht man so einen kleinen Altar. Man sieht es auch an den Floskeln im Alltag. Aber zugleich ist es extrem weltlich. Also man sieht, wie die Leute ganz geschäftstüchtig so kleine Mikrobusinesses am Laufen haben. Eine Wäscherei, ein Tuk-Tuk fahren, ein Lieferservice und solche Sachen. Also das ist nicht so, dass man nach Indien fährt und da sitzen alle im Lotussitz herum. Überhaupt nicht. Es ist kraftvoll, es ist dynamisch, es ist alles. Es gibt nichts, was es da nicht gibt.
Es ist auch laut und voll.
Ja.
Was für Geräusche, Gerüche verbinden Sie mit Indien?
Also erstmal die Küche natürlich. Also die scharfen Gewürze, die man aus den Garküchen riecht. Der ganze Geruch der Garküchen.
Eine tolle Küche auch.
Eine fantastische Küche. Dann natürlich die Abgase der Tuk-Tuks und der Rickshaws. Und dann, wenn man dann an einem schönen Ort ist, natürlich die Räucherstäbchen und die feinen Gerüche, die man dann anmacht, wenn man meditiert oder so. Aber ja, es ist ein sehr, sehr sinnliches Land.
Wenn Sie für Ihre Bücher auf Reisen gehen und recherchieren, was Sie sehr intensiv machen für Ihre Romane, ist es Ihnen auch immer ganz wichtig, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Wie hat das in Indien funktioniert, jetzt für den Roman Yogatown auch? War das schwer oder waren die Leute da auch sehr offen?
Also das ist eine interessante Frage, denn Yogatown ist, obwohl Yogatown von einer Reise nach Indien erzählt, kein Indienbuch. Also Yogatown ist die Geschichte von vier Deutschen, die miteinander ihre Konflikte austragen auf einer Reise nach Indien. Aber es ist keine Liebesgeschichte zwischen zum Beispiel einer Deutschen und einem Inder. Also bei Bella Germania hatte ich ja eine deutsch-italienische Liebesgeschichte. In Jaffa Road ging es um Israelis und Palästinenser und Deutsche, die miteinander was zu tun haben. Aber hier sind es vier Deutsche und Indien ist der Hintergrund, auf dem die ihre Konflikte austragen. Das heißt, meine Recherche ging weniger in Richtung, die Inder nach ihren Traditionen zu fragen oder nach ihrem Leben. Das habe ich auch gemacht. Es gibt ein Hochzeitsritual zum Beispiel, das hat mir mein Yogalehrer beigebracht. Aber meine Recherche ging eigentlich mehr in die Richtung, dass ich mit Menschen gesprochen habe, die auf dem Hippie-Trail waren, Deutschen. Also ein Freund von mir war der Roman Bunker, ein Musiker, ein deutscher Gitarrist, der in der Krautrock-Band Embryo mitgespielt hat. Wir sind mal zusammen aufgetreten in der Elbphilharmonie mit Jaffa Road. Und da hat er mir gesagt, hey, ich war mal in Indien und ich zeig dir einen Film darüber. Wir haben einen Film gemacht.
Es gibt eine Doku auch über ihn.
Eine tolle Doku, genau. Und es ist ein toller Film. Werner Penzel hat ihn gedreht. Und den hat er mir gezeigt und das war faszinierend. Die sind wirklich mit dem Bus dahin gefahren. Und dann habe ich ihn zum Beispiel gefragt, wie das war. Und das war meine Rechercherichtung. Und dann habe ich einen Kontakt bekommen zu einem Menschen, der damals mit den Beatles dabei war. Also der war als junger Mann in diesem Meditationsretreat.
Ach was.
Ja, der hat einen Dokumentarfilm gemacht über die Zeit. Ist später Dokumentarfilmer geworden und war damals ein junger, liebeskranker Kanadier, der in Indien gestrandet ist.
Ein Hippie eben.
Ein Hippie, genau. Und der hatte zufällig eine Kamera dabei. Und der war der Einzige, dem es erlaubt war, Fotos von den Beatles zu machen. Diese Fotos habe ich angeschaut und dann habe ich festgestellt, oh, den Namen habe ich schon mal gehört. Es ist ein Freund eines meiner besten Freunde. Also ich habe einen guten amerikanischen Freund und der hat mit ihm zusammengearbeitet. Der war dann Dramaturg bei diesem
Ach
Dokumentarfilm.
Quatsch.
Und dann habe ich den angerufen und habe mit ihm über seinen Film gesprochen. Und natürlich hat er mir dann erzählt, wie es war, damals dabei zu sein. Und das war meine Rechercherichtung. Ich wollte dieses Lebensgefühl der jungen Westler erkunden, die dann nach Indien fuhren, überhaupt keine Ahnung von dem Land hatten, natürlich
Blauäugig auch, ne?
völlig blauäugig, natürlich auch gescheitert sind mit vielen Vorstellungen von dem Land, aber die beste Zeit ihres Lebens hatten. Und das waren Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe auch Augenzeugenberichte gelesen. Es gibt inzwischen tolle Augenzeugenberichte von Menschen, die dabei waren. Und die sind toll, weil das sind Menschen, die jetzt so im Rentenalter sind und die natürlich mit einer gewissen Distanz zurückgucken auf ihre wilden jungen Jahre und auch einer kritischen Distanz gegenüber sich selbst, gegenüber der ganzen spirituellen Bewegung. Und das ist toll. Also ich glaube, alles, was man gut erzählen kann, braucht eine zeitliche Distanz.
Und was hat Ihnen der Fotograf erzählt über die Zeit damals als 20-Jähriger in diesem Ashram mit den Beatles?
Der hat mir zum Beispiel erzählt, dass die Beatles überhaupt keine Starallüren hatten. Die saßen am gleichen Tisch mit allen anderen. Also es war ein Meditationsretreat für ungefähr 100 Leute. Und da waren Lehrer und alles war dabei. Filmschauspieler, der so bei B-Movies mitgemacht hat, aber auch Professoren oder also wirklich ganz, ganz normale Menschen. Krankenschwester, die einfach meditieren lernen wollten. Und dann waren auf einmal diese Stars dabei und die waren auch überrascht. Aber
Und die haben die auch gleich erkannt. Die wussten, wer da auf
die
einmal mit am Tisch sitzt.
wussten das und die Beatles haben sich da mit denen hingesetzt und haben ganz locker mit denen geredet, als wäre man jetzt alle in so einem Feriencamp und als wären alle gleich. Und das finde ich spannend. Also dieses Ideal von einer gerechten Gesellschaft, das haben die schon gelebt. Es war nicht so, dass die sich aufgeführt haben, als wären sie was Besseres. Aber dann war es schon so, dass der Maharishi denen halt den VIP-Bungalow gegeben hat, wo es halt auch ein westliches Klo gab.
Und da gab
Ja.
es Unmut dann.
Die anderen sagten halt, warum haben wir kein so schönes Klo? Und warum funktioniert bei denen die, keine Ahnung, die Wasserversorgung und bei uns nicht? Natürlich gab es Unmut, das ist das Spannende. Aber die Beatles müssen echt cool gewesen sein. Und es hat ihn sehr beeindruckt. Er hat das Gefühl gehabt, die hatten kein großes Ego. Das waren einfach Jungs aus Liverpool, die dort waren und die mit allen auf Augenhöhe geredet haben.
Und haben vor allen Dingen, wie Sie schon gesagt haben, auch viel Musik gemacht und Musik geschrieben. Hat er auch eine Geschichte erzählt von einem Beatles-Song?
Also er hat zum Beispiel erzählt, dass die Beatles dort von Donovan gelernt haben. Donovan war dabei. Es war auch Mike Love von den Beach Boys dabei übrigens. Und die haben sich ausgetauscht. John Lennon hat sich mit Donovan hingesetzt und Donovan hat ihm eine Picking-Technik beigebracht. Und die hat er dann auch Paul McCartney beigebracht. Und diese Picking-Technik hat er dann bei Dear Prudence angewendet. Und Paul McCartney hat sie bei Blackbird angewendet. Auch eins dieser wunderschönen Songs, die da entstanden sind. Oder die Beach Boys, also Mike Love von den Beach Boys, hat sie inspiriert zu Back in the USSR. Das ist dieser Beach Boys-Style. Und das finde ich spannend. Natürlich waren die Konkurrenten auf dem Markt, aber eigentlich waren die wie Freunde, die sich gegenseitig inspiriert haben.
Herr Speck, man erzählt über Sie die Geschichte, dass Sie als Kind gerne und stundenlang auf einem blauen Teppich saßen und Modellschiffe da hin und her drauf geschoben haben. Wo haben Sie sich dahin geträumt? War das schon ein bisschen Fernweh, das Sie da begleitet hat?
Ich glaube, das war gar nicht das Weh nach der Ferne, sondern das kam von meinem Großvater. Mein Großvater war nämlich Matrose auf dem Schiff.
Ui.
Ja, in der Kriegsmarine. Und nach dem Krieg hat er was ganz anderes gemacht. Er wurde dann Professor. Aber der hat mir schon als Kind seine Geschichten vom Schiff erzählt. Er war zum Glück auf dem einzigen Schiff, was nie in eine Kampfhandlung eingebunden war und das einzige Schiff, was nicht untergegangen ist. Und dieses Fotoalbum, das er mir gezeigt hat von seinem leichten Kreuzer, das hat mich völlig fasziniert. Also die See, diese Gewalten. Und angeblich habe ich als Kind als erstes Schiffe gemalt. Die gingen immer unter. Ich habe Schiffe immer als untergehende Schiffe gemalt. Keine Ahnung warum. Aber ich habe gerne mit meinem Großvater diese Schiffsdokus gesehen und die handeln natürlich alle von untergegangenen Schiffen. Wahrscheinlich kam es daher.
Kapsei.
Und es hat mich einfach immer fasziniert, wie so ein Schiff dann am Meeresgrund liegt und was da für Geheimnisse drin sind.
Und wurde durch den Großvater dann auch das Fernweh ein bisschen geweckt, schon früh bei Ihnen, oder die Lust am Reisen?
Nee, das hatte wirklich nur mit diesem Thema Schiffe zu tun. Ich war als Kind, war ich sehr, sehr ortsgebunden. Also ich fand das blöd, ich weiß nicht, auch nur von Ober nach Untermenzing zu gehen, ja.
Ist ein Vorort von München,
Ist
ist
vor
es?
Ort vom, also ist jetzt eingemeindet, aber das ist quasi so Stadtrand von München. Die Lust auf Reisen kam später. Aber als Kind war mir das. Genau, ich erinnere mich, genau, mein erster Berufswunsch war, weil ich Schiffe so gerne mochte, war, okay, also wenn ich Schiffe so mag, dann baue ich Schiffe. Wie heißt das? Das heißt Schiffsbauingenieur. Okay, ich werde Schiffsbauingenieur. Gut, wo macht man das? Ja, da musst du nach Hamburg gehen. Hamburg! Nee, das ist so weit weg. Nee, dann sehe ich euch ja nicht mehr. Und dann war das gestorben. Also ich wollte als Kind auf gar keinen Fall weg. Und immer wenn es irgendwie in Urlaub ging, nee, nee, ich will hier bleiben. Und jetzt ist es komplett andersrum. Also ich liebe es zu reisen, weil Reisen den Horizont so eröffnet. Und weil beim Reisen Begegnungen passieren und diese Begegnungen einen dann eben auch verändern. Deswegen habe ich eben Yogatown angefangen mit dieser Idee, es gibt Reisende und es gibt Touristen. Soll ich das kurz vorlesen?
Ja, gerne.
Also, da schreibe ich, heute, wo du vorher schon weißt, wie es anderswo aussieht, gibt es kaum noch Reisende, nur noch Touristen. Der Unterschied ist, dass Touristen wegfahren, um ein anderes Land zu sehen, dort aber Teil des Problems werden, dass alles, was dieses Land ausmacht, zunehmend verschwindet. Reisende brechen ins Unbekannte auf, um als andere Menschen zurückzukehren.
Wie bei ihren Figuren, eben auch in dem Roman, die aufgebrochen sind, ja, und ganz als andere Menschen zurückgekommen sind.
Oder auch tot.
Oder auch tot, ohne zu viel verraten zu wollen. Ja. Aber im Endeffekt ist es ja auch ein Stück weit verrückt. Ihre Figuren reisen mit einem alten, ja, VW-Bulli, T1, von Hamburg nach Indien, 7000 Kilometer. Damals wirklich eine wahrhaft abenteuerliche Reise.
Ja, also ich habe mich jetzt, weil wir Fotos gemacht haben zu dem Buch, mal in so einen T1-Bulli reingesetzt. Das ist winzig. Der ist absolut winzig und die Knie sind so 1 Zentimeter neben den Scheinwerfern. Also wenn ich da irgendwo reinfahre, dann habe ich keine Knie mehr. Der T1 ist wahnsinnig klein und der hat 34 PS. Ich weiß nicht, wie die damals nach Indien gekommen sind mit diesen Dingern. Das ist ein absolutes Wunder, aber es ist toll.
Und Sie beschreiben das auch toll in Ihrem Buch, was das für ein Abenteuer war, da über die Pisten teilweise durch Afghanistan zu fahren bis nach Indien. Wie unterschied sich dieses Reisen eben auch in so einem alten VW-Bus, außer dass es unbequem war und natürlich er nicht viel PS hatte, zu der Form des Reisens, wie wir das heute machen?
Das ist eine ganz spannende Frage. Und das bringt uns zurück zu dem Feeling. Also einmal in so einem Bus bin ich natürlich eine eingeschweißte Gruppe. Wenn ich jetzt im Flugzeug nach Indien fliege, dann ist es irgendwie anders, viel anonymer. Aber wenn da 4 Menschen in einem Bus jede Nacht übernachten und gemeinsam all diese Abenteuer durchstehen, dann schafft es ein großes Gemeinschaftsgefühl. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich in einem Bus fahre und noch dazu in einem Bus, der dauernd kaputt geht, dann habe ich auch Kontakt zu Einheimischen. Und als ich mir die Berichte angeguckt habe von denen, die damals hingefahren sind oder mit denen gesprochen habe, haben die mir alle erzählt, wie offen die Begegnungen waren. Die fuhren durch Afghanistan, da war es, hey, komm, isst bei mir, ich lade euch ein, ihr könnt bei mir schlafen. Also die waren aufeinander neugierig. Es gab weniger vorgefertigte Schablonen darüber, wie der andere ist. Wenn wir heute irgendwo hinfahren, dann gucken wir das ja alles schon mal online an. Und dann stehen wir vorm Taj Mahal und okay, alles klar, sieht
Aber schon
aus
mal
wie auf dem
gesehen.
Foto. Habe ich schon mal gesehen, kurz ein Selfie, zurück. So, und damals war das so, wow. Und so waren auch die menschlichen Begegnungen. Die waren von viel mehr Neugier geprägt. Und das passiert natürlich, wenn so ein Bus, wie in der Geschichte, dann irgendwo im Himalaya verreckt und dann schleppt mich ein Lastwagenfahrer ab und dann kommen wir zu einem Mechaniker. Und das ist eben dann eine Szene, wo sie zufällig in so ein Sufi-Ritual geraten und mit denen Musik machen und merken, wow, das ist ja bei denen nicht Musik, sondern es ist Gebet. Das ist eine ganz andere Art, Musik zu begreifen.
Eine ganz andere Erfahrung dann eben auch.
Das ist eine Erfahrung, genau. Das ist nicht Musik machen, sondern Musik erleben. Und das passiert nicht, wenn ich mir ein Ticket nach Delhi kaufe im Internet und dann da einfach hinfliege. Also das Unvorhergesehene, und das ist ja in Geschichten, in Büchern immer das Spannende. Zufällig geschieht etwas und natürlich ist es nicht wirklich Zufall, sondern dahinter steht etwas Größeres, warum das geschehen muss. Weil diese Reise die Menschen verändert und weil die Menschen in meinen Romanen, die losfahren, am Anfang der Reise, ohne es zu wissen, schon in einem Ungleichgewicht waren seelisch und über die Reise dann ins seelische Gleichgewicht kommen.
Wir haben schon erzählt, Ihre Figuren reisen in einem alten Bulli nach Indien. Für viele ist so ein alter Bulli ein großer Lebenstraum. Sie waren auch schon als Kind ein Autofan und sind es bis heute. Haben Sie auch von so einem Bulli geträumt?
Ja, aber diese Bullis sind unfassbar teuer geworden.
Mittlerweile,
also
ja.
So ein richtiger T1, der kostet 100.000 Euro. Das ist
Wahnsinn.
Ja. Aber wenigstens auf dem Cover haben wir ihn drauf. Das freut mich sehr. Und er ist orange, das war mir auch ganz wichtig. Das ist eben die Farbe von der Zeit. Und da spiegelt sich die aufgehende Sonne in der Windschutzscheibe, weil die fahren ja nach Osten.
Hatten Sie selbst mal einen Bulli oder waren Sie schon immer zu teuer?
Leider keinen Bulli, nee. Aber den Sound von dem Bulli, den kenne ich aus meiner Kindheit. Denn die ersten Reisen nach Italien, die habe ich auf dem Rücksitz von einem VW Käfer gemacht. Und der hatte den gleichen Motor drin, 34 PS, knattert, luftgekühlt. Also dieser Sound hat mich damals schon in den Schlaf gewiegt und das ist ein schöner Sound.
Bis heute, ich wollte gerade sagen, ein toller Sound. Wahrscheinlich schöne Erinnerung an diese Art des Reisens, was damals ja noch entschleunigter war. Anstrengend, aber auch entschleunigter. Ne?
Viel entschleunigter. Und deswegen vielleicht auch mit weniger Anspruch auf Perfektion. Also wenn damals im Bulli was kaputt ging, dann kann ich eben nicht auf TripAdvisor gehen und eine schlechte Bewertung abgeben. Sondern dann muss ich halt irgendwie schauen, dass ich das repariere. Und das liebe ich an alten Autos, an allem, was analog ist. Die haben eine Seele. Wenn heute am Auto was kaputt ist, dann muss man ein Steuergerät irgendwo anschließen, das liest es dann aus. Das ist alles so abstrakt. Aber bei einem alten Auto, da weiß ich, okay, da höre ich, das hier klappert, sonst könnte daran liegen und daran. Und das macht Freude, dass so ein Auto lebt.
Wie war das für Sie als Autofahrer, der Sie von klein auf waren, als Sie dann endlich mit 18 den Führerschein in der Tasche hatten?
Das war super. Ich habe mir sofort ein Auto gekauft, einen klapprigen Renault 4.
Oh.
schreckliches Auto eigentlich. Aber toll war es, mit dem rumzufahren. Und ich erinnere mich noch, eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, das war 1989, war hinter die Mauer zu gucken.
Mit dem R4?
Ja.
Mit der Revolverschaltung.
Mit der Revolverschaltung, genau. Ich habe mich in den R4 gesetzt und habe gesagt, ich möchte dieses andere Deutschland sehen. Also mich hat immer interessiert, wie es am Tellerrand aussieht. Also wie sieht es da aus, wo ich noch nicht war? Und damals das Exotischste überhaupt, das war die Ex-DDR. So, die Mauer war weg und ich habe mich ins Auto gesetzt und bin nach Plauen gefahren. Das war halt von München aus die nächste Stadt, Hinterhof. Und habe mir dieses Plauen angeschaut und dachte mir, wow, crazy.
Und der R4 war ja damals auch schon ein altes Auto, oder?
Der war damals schon alt, ja. Der hat aber zum Glück durchgehalten. Und für mich sind so Autos, die bedeuten, das kann man so schwer sagen, es ist eine Erlebnisreise, in so einem alten Auto unterwegs zu sein, da bist du ganz wach mit allen Sinnen, weil du nie weißt, was kaputt geht.
Die Angst fährt immer ein bisschen mit.
Es gibt auch keine Klimaanlage, du machst das Fenster runter. Und also wenn ich heute mit dem Oldtimer durch die Gegend fahre, dann ist es auch so, dass die Menschen ganz positiv darauf reagieren. Also man begegnet mehr Leuten, die dann sagen, ui, schön, von wann ist der? Den kenne ich doch aus meiner Kindheit. Man kommt sofort in Gespräche mit Menschen.
Also das heißt, Sie gehen auch heute noch gerne mit dem Auto auf Tour.
Ja.
Heute lieben Sie italienische Autos, Herr Speck. Was mögen Sie daran?
Das sind die schönsten Autos. Also die italienischen Autos aus den späten 60ern und frühen 70ern, die bringen uns genau zu dem zurück, wovon ich vorher gesprochen habe. Das war eine Explosion von Kreativität damals. Und die Autodesigner damals, das waren Künstler. Ich habe mal den Giorgetto Giugiaro getroffen. Der kommt von der Kunstakademie. Und als ich den getroffen habe, malte der gerade so ein Kirchenfresko zu seinem 80. Geburtstag. Das ist sein eigentliches Ding. Also der hat gesagt, mein Autodesign habe ich von den alten Meistern gelernt. Und damals war das eine Kunstform, so ein Auto zu designen. Und das finde ich so spannend. Heute, das ist heute alles anders. Die sehen alle gleich aus. Aber damals war das in Form gegossene Emotionen.
Vor allen Dingen bei den italienischen Autos. Was für ein Oldtimer steht heute bei Ihnen in der Garage, wenn ich fragen darf, Herr Speck?
Ein Iso Rivolta GT, das ist das Auto aus Bella Germania. das Familienauto. Da geht es ja um meine Familie, die bei der Firma Rivolta arbeitet, die auch die Isetta gemacht hat, die dann später zum BMW wurde. Und dieses Auto habe ich mir dann gekauft, um eine Tour mit dem Buch zu machen, um also mit dem Auto zu den Leserinnen und Lesern zu fahren, damit sie sich vorstellen können, wie war das damals.
Aber ein Auto, was man nicht häufig mehr sieht auf den Straßen.
Nein, das wurde auch sehr selten gebaut und da sind vielleicht noch, weiß nicht, wie viel gibt es noch? 150, 200 auf der ganzen Welt. So, ja, und dann gibt es ja auch noch ein Auto aus Jaffa Road. Da gibt es ja das Auto, was sich dann Maurice, die Hauptfigur, irgendwann kauft. Ein Citroën SM, und den habe ich mir dann auch noch gekauft, um dann eben Jaffa Road vorzustellen. Also ich verbinde immer so eine Reise und dann eben ein Auto mit einem Buch. Aber jetzt der T1 ist einfach leider zu teuer geworden.
Wie ist das für Sie als Schriftsteller und Autor, wenn ja aus einer Idee, wie Sie uns beschrieben haben, Sie auf Reisen sind, Ihnen eine Idee zu einem neuen Buch, zu einer neuen Geschichte, zu einem neuen Roman kommt, daraus von null ein Buch mit über 400-500 Seiten entstehen zu lassen?
Das braucht Zeit. Also Yoga Town hat eine Zeit von 11 Jahren gebraucht, um zu reifen. Und es ist auch so, dass immer mehrere Ideen in meinem Kopf sich bewegen. Also während ich an einem Buch schreibe, sammle ich Ideen für das nächste. Man kann sich das im Kopf so vorstellen wie so ein Bühnenbild. Da ist ein Bühnenbild hinter dem anderen, und wenn das erste dann weggeschoben wird, kommt das zweite zum Vorschein. Das ist ein Prozess, der zum großen Teil auch unbewusst abläuft, den man auch nicht komplett steuern kann. Man kann seine Aufmerksamkeit richten. Und es ist ein Prozess, der meistens mit einem Ding anfängt. Das ist so wie ein Maler, der den ersten Pinselstrich auf die Leinwand bringt, und dieser Pinselstrich bestimmt dann alle anderen, weil er eine Richtung hat und eine Farbe und eine Intention, und man kommt dann von einem ins andere. Ich baue ja jetzt gerade meinen nächsten Roman, also während ich Yoga Town vorstelle und die Lesereise mache, arbeite ich schon am nächsten, aber es ist so, dass ich noch in einer Sammelphase bin. Also man schreibt so einen Roman nicht, indem man einfach auf Seite 1 anfängt, einen ersten Satz hat und dann irgendwann ist man auf der letzten Seite, sondern bei mir ist es jedenfalls so, dass ich monatelang damit verbringe, diese Figuren mir vorzustellen und zu echten Menschen werden zu lassen. Ich beginne immer mit den Figuren.
Gibt es da Vorbilder im realen Leben für die Figuren, oder wie entstehen die?
Manchmal ja. Also manchmal gibt es, es gibt ja bei all meinen Romanen eine wahre Geschichte im Hintergrund, also ein historisches Ereignis. Bei Yoga Town ist es eben die Hippie-Zeit, die Beatles in Indien, das sind reale Figuren. Und dann gibt es fiktive Figuren, die ich da hineinbaue. Ich beginne also mit den realen, weil die sind ja gesetzt. Und dann schaue ich, wie passen meine Figuren da rein. Also zum Beispiel, wo überschneiden sich Themen? Mhm. Und in Yoga Town ist es zum Beispiel die Geschichte von zwei Brüdern. Und ich habe mich lange gefragt, was haben die eigentlich für ein Verhältnis zueinander? Ich wusste, ich will eine Geschichte mit so einer biblischen Kraft erzählen. Das heißt, ich will eine Geschichte, die eigentlich eine Schöpfungsgeschichte, wir sind im Paradies zur ersten Stunde, dieses indische Meditationsressort ist wie das Paradies, und da kommt so eine Kain- und Abel-Geschichte rein. Das wusste ich, aber ich wusste nicht, wer die beiden Brüder sind. Ich wusste auch nicht, wer ihre Eltern sind. Und dann habe ich über Paul McCartney und John Lennon recherchiert und rausgefunden, die hatten beide eine gemeinsame Wunde in ihren Familien, nämlich die haben früh ihre Mütter verloren. Und das war der Moment, wo ich dachte, oh, da gibt es irgendwo eine ähnliche Schwingung zwischen meinen Hauptfiguren und den realen Figuren, Paul McCartney und John Lennon. Meine Figuren haben auch ihre Mutter verloren. Das wurde mir auf einmal klar. Das war so einleuchtend. Ach, deswegen habe ich mir die nie vorstellen können. Ja klar, die ist schon tot. Weil ich hatte kein Bild von der. Ich wusste den Vater, aber die war irgendwie, ich habe dieses Bild auch nicht herstellen können. Und dann, okay, die ist tot. Und dann habe ich mir überlegt, was macht es mit den beiden? Was macht es mit zwei Brüdern, wo die Mutter bei der Geburt des Jüngeren stirbt? Und was hat der für ein Päckchen zu tragen? Nämlich das Gefühl der Schuld. Ich lebe, weil sie nicht mehr lebt. Und was macht es mit dem Älteren, der immer das Gefühl hat, er ist verantwortlich. Er muss auf eine Weise die Mutter ersetzen. Zugleich hat ihm der Jüngere aber auch die Mutter genommen. Und das fand ich eine spannende Familiendynamik, wo ich einfach dann wusste auch, warum gibt es eine Spannung zwischen den beiden Brüdern.
Und diese Spannung entlädt sich auch immer wieder auf der Reise, eben auf dem Weg nach Indien. Das ist spannend, wie Sie das auch erzählen. Aber wie schwer ist es für Sie, sich auch in diese Zeit zu versetzen, in der man ja nicht gelebt hat oder Sie höchstens dann kleines Kind waren?
Das mache ich durch Musik, durch Filme, durch Gespräche mit Augenzeugen. Die Arbeit eines Schriftstellers ist ja immer eine empathische Arbeit. Ich muss mich ja immer in etwas anderes hineinversetzen. Außer ich schreibe jetzt ein Nabelschaubuch, was mich überhaupt nicht interessiert. Aber sobald ich eine weibliche Hauptfigur schreibe, muss ich mich in eine Frau hineinversetzen. Sobald ich zwei Brüder beschreibe, muss ich mich in deren Bruderkonflikt reinversetzen. Ich muss ja dauernd von mir weggehen und mir die Welt aus anderen Augen angucken. Und das ist wie ein Muskel, den man trainiert.
Ist das auch eine große Herausforderung immer wieder?
Ja, und deswegen braucht es auch Zeit, Romane zu schreiben. Also unter 2 Jahren komme ich da nicht raus aus so einem Schreibprozess. Denn es braucht die Zeit, bis es in mir Klick macht, bis ich diese Figuren so sehe, als hätten sie wirklich gelebt. Und das ist mein Anspruch. Und ich finde es dann sehr schön, wenn eine Leserin auf mich zukommt und sagt, ich hatte das Gefühl, ich kenne diese Figur. Oder ich hatte das Gefühl, die gab es wirklich. Oder ich hatte das Gefühl, sie haben meine Kindheit beschrieben. Und dann weiß ich, da stimmt was. Und deswegen warte ich auch so lange, bis ich dieses Gefühl der Wirklichkeit habe.
Bis es Klick gemacht hat.
Bis es Klick gemacht hat.
In Yogatown beschreiben Sie auch einen LSD-Trip. Wie macht man das, ohne LSD zu nehmen?
Das ist eine gute Frage. Man hat einen Freund, der ein Autoverrückter ist und der einen zufällig einlädt. Das ist wirklich so passiert. Ich musste diese Szene schreiben und an dem Tag, als ich diese Szene geschrieben habe und ich hatte noch keine LSD genommen, ich hatte vielleicht Berichte gelesen, aber ich hatte selber noch keine Erfahrung, lädt er mich zum Mittagessen ein. Mhm. Und der hat so eine Halle voller alten Autos.
Nein.
Und dann habe ich den getroffen, wir haben Mittag gegessen und wir haben darüber gesprochen, was ich gerade schreiben muss. Und dann meinte er, magst mal mit einem von denen fahren. Also er hatte jetzt keinen Bulli da, aber er hatte was anderes da in Orange und das war ein Lamborghini Miura.
Nein.
Aus dem Jahr 1968. Also man muss dazu wissen, dieses Auto ist 2 Millionen Euro wert.
Ui.
Und er hat mir die Schlüssel in die Hand gedrückt und ich dachte, auweia, auweia. Aber ich wollte dieses Auto immer schon mal fahren. Also habe ich es gemacht und das war ein absoluter Rausch. Also, weil dieses Auto ist verrückt, das hat einfach einen 12-Zylinder, der ist direkt hinter einem, da ist nur die Sitzlehne dazwischen und die ist sehr dünn und der brüllt wie 12 italienische Kampfstiere. Und dann lenkt man dieses Auto mit einem extrem kleinen Lenkrad, er ist wahnsinnig hart gefedert, er geht unglaublich ab und jeden Moment denkt man, ich setze jetzt 2 Millionen Euro gegen den nächsten Baum. Das heißt, es ist ein unglaublicher Endorphin- und ich weiß nicht, Angsthormonrausch und Lusthormonrausch. Und als ich den abgestellt habe, haben meine Hände gezittert.
Das glaube ich.
Also sowas von aufgeputscht. Und dann ging ich nach Hause und dann habe ich die Szene zu Ende geschrieben.
Die LSD-Szene.
Die LSD-Szene, ja.
Und den Lamborghini ohne Kratzer zurückgebracht, Herr Speck.
Zum Glück, ja.
Yogatown, Herr Speck, ist Ihr 5. Buch, aber Ihr 4. Roman. Ist es immer wieder trotz alledem noch was Besonderes, ein neues Buch das erste Mal in der Hand zu haben?
Ja, das ist ein irres Erlebnis, zumal es jetzt auch eben ein schönes, tolles Hardcover ist mit einem wahnsinnig schönen Cover, an dem wir sehr lang gearbeitet haben. Deswegen, dieses Buch in der Hand zu haben, war für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Und das wird sich, ich weiß nicht, falls ich schaffen sollte, 20 Bücher zu schreiben, wird sich das 20. immer noch besonders anfühlen. Denn diese Idee, dass sich da was materialisiert hat, dass es ein Gewicht hat, also dass Ideen, die ja so frei im Äther herumfliegen, dann irgendwann sich so materialisiert haben, das ist irre. Ich kann so ein Buch, wenn es dann vom Verlag kommt, auch nicht aufmachen. Das zu lesen, ich brauche Zeit. Ich brauche ein paar Wochen, bis ich mich dann traue, so die erste Seite zu lesen, weil ich sage dann, oh, den Satz, den könnte ich noch ändern. Das könnte man noch anders sagen. Das geht besser. Es ist schlimm.
Ich wollte Sie nämlich fragen, wie ist das? Lesen Sie die Geschichte dann nochmal für sich oder dann eben nicht mehr?
Auf gar keinen Fall. Da werde ich wahnsinnig, weil ich beim Lesen immer noch Änderungen mache. Also so, das ist nie fertig. Das heißt, ich habe ja vorher das Manuskript schon Korrektur gelesen, nochmal Korrektur gelesen und nochmal umgeschrieben und nochmal Korrektur gelesen. Und trotzdem hört es nicht auf. Das heißt, man muss irgendwann mal sagen, so, jetzt ist Schluss und das ist es jetzt. Dann kommt aber die Lesetour, so wie jetzt. Und das ist einfach schön, weil da lese ich es vor. Und das ist was anderes. Das ist ein Akt der Kommunikation. Das ist nicht ich mit dem Text, ich feile da nicht mehr rum, sondern ich sehe Menschen in die Augen und ich erzähle denen eine Geschichte, die ich mitgebracht habe und die reagieren drauf. Und das ist toll. Und dann kann ich das Buch wieder lesen.
Was haben Sie da schon alles erlebt und wie reagieren die Leute auf Ihren neuen Roman?
Das sind ganz tolle Begegnungen und die freuen mich deswegen, weil es oft bei Lesungen Menschen sind, die auf mich zukommen und die sagen, sie haben das nur geschrieben, aber ich war dabei. Ich bin wirklich mit so einem Bus nach Indien gefahren.
Quatsch.
Und das ist einfach toll. Also da kam neulich so eine ältere Dame, die also wirklich eine sehr gepflegte Dame, der man nie ansehen würde, dass sie mal ein Hippie war oder sowas. Die kam auf mich zu und sagte, ja, ich habe das erlebt. Ich habe mich damals nackt auf den Balkon gelegt und das war meine Revolution. So.
Hippies eben.
Genau. Und das finde ich schön. Das ging mir auch bei den anderen Büchern so, wenn dann Menschen kommen, die sagen, ich habe diese Zeit erlebt, ich habe mich in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt, dann habe ich das Gefühl, ich habe irgendwo was getroffen, ich habe irgendwo was richtig gemacht, ich habe eben dieses Stück Wahrheit gefunden, von dem ich vorher gesprochen habe.
Sie hatten gesagt, als Kind durch Ihren Großvater wollten Sie als Schiffsbauingenieur werden, aber dann bald darauf auch schon Romane schreiben. Beziehungsweise es war immer irgend so ein Wunsch bei Ihnen, auch Romane schreiben zu wollen. Was bedeutet das Ihnen heute, dass Sie das ja jetzt machen können?
Das bedeutet mir sehr viel. Ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, weil es ein Traum von mir war, dass ich vom Schreiben leben kann. Das ist ja nicht einfach. Und ich habe deswegen auch erstmal so einen Umweg übers Drehbuch gemacht, weil mir alle gesagt haben, ja, Schriftsteller, schöner Beruf, kannst du machen, aber du brauchst dann noch einen Dayjob.
Brotjob,
brauchst dann noch,
ja.
Brauchst einen Brotjob, genau.
Die Miete bezahlt, ja.
Genau, weil du kannst ja nicht unter der Brücke deine Romane schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wie kann man Geld verdienen? Aha, man kann ja auch Drehbuchautor lernen und so. Und da gibt es ja dann auch, das ist quasi ein richtiger Beruf sozusagen. Das Gute war, dass ich dabei das Handwerk gelernt habe beim Drehbuchschreiben. Man lernt sehr viel über Struktur, man lernt Selbstdisziplin. So einen Arbeitstag ganz alleine zu gestalten, ohne jetzt einen Chef im Hintergrund, braucht viel Selbstdisziplin. Und das sind gute Vorbereitungen dafür. Aber der Traum war eigentlich immer das freie Schreiben und das Romane schreiben.
Und wie schwer war der Weg ja vom Drehbuchautor von Komödien wie Maria, ihm schmeckt's nicht, eben zum Romanautor?
Das Romanschreiben fiel mir gar nicht so schwer. Mir fiel zu einem bestimmten Zeitpunkt das Drehbuchschreiben deswegen schwerer. Nicht, weil das Schreiben mich nicht mehr interessiert hat. Das Schreiben hat mich immer interessiert von Drehbüchern. Aber Drehbücher sind sehr kompromissbehaftet, weil ein Drehbuch ist ja eine Vorlage für einen Film. Bis der mal finanziert ist, dauert es vielleicht 5 Jahre. Also bei Bella Germania habe ich parallel den Roman das Drehbuch geschrieben und es hat ewig gedauert, bis der Film mal ein grünes Licht bekommen hat. Dann nochmal eine Fassung schreiben, nochmal, jetzt haben wir hier kein Geld, jetzt das. Und irgendwann war der Roman einfach viel schneller auf dem Markt. Und als dann der Roman Erfolg war, gab es auch grünes Licht für das Drehbuch.
Das Film, oder? Hat man Sie aber nach den Komödien auch so vielleicht ein Stück weit in Schubladen geschoben und war es schwer, da wieder rauszukommen? Oh, das ist jetzt der erfolgreich Komödien schreiben kann?
Also im Verlagsbereich nicht. Da war Bella Germania war ja keine Komödie, es war ein Familienepos. Und da war ich eigentlich ja ein unbeschriebenes Blatt. Das war mein Erstling, mein erstes Buch. Und deswegen war ich, was Bücher angeht, in keiner Schublade. Beim Film war es schon so, dass wenn man einmal etwas schreibt, ein bestimmtes Genre oder ein bestimmtes Thema hat, dass man auch dafür immer wieder angefragt wird. Und das ist dann irgendwann auch langweilig, weil man möchte ja als Künstler sich nicht immer wiederholen. Mich interessiert es, Neuland zu entdecken. Mit Yogatown hat es mich jetzt interessiert, einmal eine Reise zu erzählen, die nicht am Mittelmeer spielt, wie die ersten 3 Romane, sondern die noch weiter geht. Und ich brauche ja beim Roman, wo ich 2 Jahre an so einem Text sitze, brauche ich ja auch selber eine Lust und eine Neugier, eine neue Welt zu entdecken.
Dass es eben für Sie dann auch spannend bleibt. Sie haben schon gesagt, Sie recherchieren schon wieder für ein weiteres Buch, für einen weiteren Roman. Wo geht die Reise dieses Mal hin? Oder gibt es vielleicht auch wieder mal ein Drehbuch von Ihnen, Herr Speck?
Also die Reise meines neuen Romans geht nach Italien.
Ui.
So viel kann ich schon verraten, ja.
Wieder ans Mittelmeer?
Ja.
Da freuen wir uns auf alle Fälle drauf. Und vielen Dank, dass Sie heute diese Reise mit uns gemacht haben, im alten Bulli nach Indien auf dem Hippie Trail. Danke für Ihren Besuch, Herr Speck.
Vielen Dank, Herr.
Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.